Hallo allerseits. Heute wollen wir das Kapitel 7 beginnen zu lesen aus dem aktuellen Buch des Schweizer Naturheilpraktikers Christopher Vasey. Das Kapitel heißt, wie kann man die Blutausstrahlung verändern? Und da heißt es, heutzutage besteht die Therapie vor allem darin, Medikamente zu verabreichen. Deshalb hoffen die meisten Menschen, dass es auch die geeignete Therapieform ist, wenn man die Blutausstrahlungen verändern will. Nun, das ist nicht der Fall. Der Verfasser der Gralsbotschaft, der die Existenz und die Rolle der Blutausstrahlungen erstmals erläutert, gibt auch Hinweise darauf, wie diese verändert werden können. Wörtlich: Wo aber nun ein Geist zu schwach dazu ist oder durch irgendetwas von außen kommendes daran gehindert wird, wie zum Beispiel durch Unfall oder Körperkrankheit, dort vermag der Arzt bald helfend einzugreifen durch sein Wissen. Und was alles von der jeweiligen rechten Blutzusammensetzung für den Erdenmenschen abhängt, wird er staunend erkennen. Doch darf hierbei kein festes Schema gebaut werden, sondern der Vorgang ist bei jedem Menschen ganz verschieden. Bis jetzt sind davon nur die gröbsten Unterschiede gefunden worden. Es gibt noch unerkannt zahllose Feinheiten darin, die von durchdringenden Bedeutungen und Wirkungen sind. Nicht durch Einspritzungen aber ist darin dauernd Änderung zu schaffen, sondern auf dem natürlichen Wege, durch entsprechende Speise und Trank, die für eine kurze Zeit bei jedem Einzelnen verschieden sein wird, aber immer ohne einseitige Einschränkungen. Zitat Ende. Mit der Injektion von Nährsubstanzen oder Medikamenten kann man auf die Blutausstrahlung einwirken. Aber diese Erfolge sind nur von kurzer Dauer. Um eine dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss man auf die Blutbildung selbst einwirken, die zu einem großen Teil durch die Ernährung bestimmt wird. Tatsächlich ist sie es, die unserem Körper die Stoffe liefert, die er zur Bildung des Blutes braucht. Zugleich aber auch die Substanzen, die für das Funktionieren der mit der Blutbildung befassten Organe wie die Milz, das Knochenmark und die Leber benötigt werden. Es ist also nicht gleichgültig, wie wir uns ernähren. Man sollte sich bei seiner Ernährungsweise nicht nur nach dem Appetit oder den Gelüsten und so weiter richten, sondern auch nach den Auswirkungen auf die Blutausstrahlungen. Es geht also darum zu wissen, wie man mit Hilfe der Ernährung auf die Blutausstrahlung einwirken kann, um dem Geist eine gute Grundlage zu geben und seine Entwicklung zu fördern. Sicherlich liegt es nun nahe, nach Nahrungsmitteln zu fragen, die für die geistige Entwicklung am günstigsten sind, und zu erfahren, welche man meiden sollte, um sie nicht zu hemmen. Manche behaupten, dass Früchte einen fördernden Einfluss auf den Geist ausüben würden. Andere, dass man Fleisch meiden solle. Die Methode, besondere Nahrungsmittel auszuwählen, ist jedoch falsch. Da zu einseitig. Hier auf Erden wird eine Vielfalt von Dingen für die menschliche Ernährung genutzt. Bekanntes wie Früchte, Gemüse, Getreide, Eier, Milchprodukte und Fleisch, aber auch weniger Bekanntes wie Weichtiere, Insekten und Algen. Jede Gegend auf dieser Erdkugel besitzt ihr eigenes Nahrungsangebot, aber diese Nahrungsmittel stellen jeweils nur einen Teil aller Lebensmittel dar, die die Natur insgesamt bietet. Wenn nur bestimmte Nahrungsmittel geistig förderlich wären, so müssten sie in allen Gegenden des Globus verfügbar sein, damit kein Volk benachteiligt wäre. Aber universalen Nahrungsmittel, außer der Muttermilch für die Säuglinge, gibt es nicht. Jene, die man für allgemeingültig halten könnte, sind es trotz allem nicht, denn die Zusammensetzung derselben Nahrungsmittel ist von einer Gegend zur anderen unterschiedlich. durch den Einfluss des Klimas, der Sonneneinstrahlung, der Art der Böden und des Wassers. Ihr Gehalt an Vitaminen, Mineralsalzen und so weiter ist also jeweils anders und ihre Auswirkung auf die Zusammensetzung und Ausstrahlung des Blutes ebenfalls. Doch trotz des unterschiedlichen Angebots in jeder Zone und Gegend bietet die Natur überall Nahrungsmittel, die die ganze Palette der für das Blut notwendigen Bestandteile enthalten. Für die Bevölkerung jeder Region genügt es demzufolge, die Nahrungsmittel ihres Bodens zu verzehren, um die ganze Vielfalt der Blutausstrahlungen für sich nutzbar zu machen. Kein Volk ist dabei benachteiligt. Es wird nichts in der Zusammensetzung seines Blutes fehlen, sofern das Nahrungsangebot nicht infolge von Dürre oder einer anderen klimatischen oder geologischen Umwälzung vermindert ist. Das Nahrungsangebot in einer Region bildet ein Ganzes und muss als solches gesehen werden. Einseitig eines oder mehrere Nahrungsmittel fortzulassen, ist für eine gute Blutzusammensetzung ungünstig. Es gibt also keine Wundernahrung, um sich geistig zu entwickeln, aber eine Gesamtheit von verschiedenen Nahrungsmitteln, deren jedes bei der Bildung eines guten Blutes mitwirkt. Die Kenntnis des Zusammenwirkens ist das Wesentliche. Es stimmt, dass die Blutausstrahlung eines Volkes immer Unterschiede im Vergleich zu der anderer Völker aufweisen wird, da ja die für die Blutbildung gebrauchten Nahrungsmittel aus einem anderen Boden stammen und teilweise andere sind. Diese Unterschiede sind nichts Schlechtes, sondern eine Notwendigkeit und ein Vorteil. Denn genauso wie jedes Temperament eine andere Nahrung benötigt, so wird auch jedes Volk im Dienste seiner Besonderheiten ganz bestimmte Nahrungsmittel brauchen. Selbst bei einem ähnlichen Nahrungsmittelangebot der Natur werden zwei benachbarte, aber in ihren Eigentümlichkeiten verschiedene Völker nicht genau die gleichen Lebensmittel in dem gleichen Verhältnis zu ihrer Ernährung wählen. So ist beispielsweise das Nahrungsmittelangebot in den europäischen Ländern der gemäßigten Zone sehr ähnlich. Trotzdem ist der Verzehr von Fleisch in manchen Ländern sehr viel höher als in anderen. In den einen wird es unverarbeitet gegessen, während es in anderen hauptsächlich als Wurst verzehrt wird. In dem einen Land wird man hauptsächlich Kalbfleisch wählen, in einem anderen Schweinefleisch und in einem dritten wird man Hammelfleisch bevorzugen. Untersuchungen haben sogar gezeigt, dass die kulinarischen Grenzen mit den Sprachgrenzen übereinstimmen. Nicht etwa, dass die Nahrung die gesprochene Sprache bildet, aber die Sprache bildet die Mentalität, die Art und die verschiedenen Arten benötigen unterschiedliche Blutausstrahlungen, weshalb die einzelnen Völker verschiedene Nahrungsmittel wählen. Heutzutage ist das eben Erwähnte schwerer zu beobachten als in früheren Zeiten, denn es besteht eine Tendenz zur Vereinheitlichung in der Ernährungsweise. Unglücklicherweise, und das wissen die Eroberer, hat diese Vereinheitlichung der Ernährungsweise auch eine Vereinheitlichung der Menschen zur Folge. Die Völker verlieren so nach und nach ihre Besonderheiten, die ihre Eigenart ausmachen. Die Beziehung der Völker zu den Nahrungsmitteln, die auf ihrem Territorium wachsen, ist sehr eng. Denn der physische Körper bildet sich aus den Materialien des Bodens, auf dem er geboren wird. Wenn ein Europäer zum Beispiel fortgeht, um in Afrika zu wohnen, wird er dort Nahrungsmittel vorfinden, die nicht die gleichen sind wie die seiner Heimat. Sie sind anders und den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung angepasst. Wenn er sie verzehrt, wird sich seine Blutausstrahlung derjenigen der dortigen Bevölkerung annähern. Und es ist dann sehr viel leichter für ihn, nicht nur die klimatischen Bedingungen des Ortes zu vertragen, sondern auch in Verbindung zu der dortigen Bevölkerung zu treten, in ihrem Rhythmus zu schwingen und sie zu verstehen. Dennoch, ein europäischer Körper ist nicht für die afrikanische Nahrung und das dortige Klima geschaffen. Er wird sich dort viel schneller erschöpfen und verbrauchen, als wenn er daheim geblieben wäre. Das kann so weit gehen, dass sein Leben verkürzt wird. Die Ernährung eines im Ausland lebenden Menschen muss also einem doppelten Anspruch genügen. Einerseits sollte sie, soweit als möglich, der Nahrung seines Ursprungslandes ähneln, damit sein Körper, der daraus hervorgegangen ist, erhält, was für ihn bestimmt ist. Andererseits sollte sie sich, so gut es geht, der örtlichen Ernährung annähern, um den Kontakt mit der Umgebung und die Akklimatisierung an die Zone seiner Wahl zu erleichtern. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Völkern in ihren Ernährungsbedürfnissen zeigen sich auch in der Einstellung besonderen Nahrungsmitteln gegenüber. Zum Beispiel bilden Milchprodukte eine wichtige Ernährungsgrundlage bei vielen Völkern, während ihr Verzehr bei anderen als entehrend und unnatürlich gilt. Das Gleiche kann man vom Fleisch sagen. Außerdem ist Tee in manchen Ländern das Nationalgetränk, während man ihn in anderen verachtet und Kaffee vorzieht. Wein ist ein Getränk des Westens. Die anderen Völker trinken ihn nur wenig oder überhaupt nicht. Hier wird er verhältnismäßig gut vertragen, während man ihn andernorts physisch und psychisch besonders schlecht verträgt. Nun kommen wir zum Thema den Jahreszeiten entsprechende Nahrungsmittel. Die Verschiedenheit der Nahrungsmittel, die die Natur in den unterschiedlichen Regionen des Globus bietet, ist also kein Zufall. Und sie entspricht genau den Bedürfnissen der jeweiligen Bewohner. Das Nahrungsangebot ist sogar den besonderen Notwendigkeiten der verschiedenen Jahreszeiten angepasst. Hier nun einige typische Beispiele, wenn man den natürlichen Jahreszyklus beachtet. Die warme Jahreszeit bietet die saftigsten Nahrungsmittel, Früchte und Gemüse, da der Bedarf an Flüssigkeit im Sommer größer ist. Die Wintergemüse wie Karotten, Sellerie, Kohlrüben sind trockene Gemüse, die dem reduzierten Bedarf an Flüssigkeit in dieser Jahreszeit entsprechen. Die kalte Jahreszeit erfordert die meisten Brennstoffe, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Das ist auch die Jahreszeit, in der man auf das Getreide zurückgreift, das reich an Kohlenhydraten ist. Diese können vom Körper verbrannt werden, um ihm die notwendige Wärme zu liefern. Mit der verlängerten Sonneneinstrahlung und der höheren Lufttemperatur ist die warme Jahreszeit im Gegensatz zum Winter die Zeit, in der am wenigsten geschlafen wird und in der man am längsten aktiv ist. Die Gewebeabnutzung ist dann auch größer und erfordert eine höhere Zufuhr von Eiweiß. Dies wird gerade vom Frühling an im Überfluss geliefert. Es ist die Jahreszeit, in der die Hennen vermehrt legen, die Kühe ihre Kälber bekommen und Milch geben. Das Angebot an proteinreichen Nahrungsmitteln wie Eier, Fleisch und Milch ist nun besonders hoch, während es im Laufe der kalten Jahreszeit zurückgeht. Wir haben dies gesehen, dass die Kenntnis des Zusammenwirkens die Hauptsache ist und dass alle Nahrungsmittel, die in einer bestimmten Gegend zur Verfügung stehen, für die Blutausstrahlung notwendig sind. Sehen wir nun, was geschieht, wenn dieses Angebot verändert wird, wenn eines oder mehrere Lebensmittel bei einer bestimmten Kost fortgelassen werden. Wir kommen also zum Thema Diät und Fasten. Seltsamerweise zieht das kurzfristige Fortlassen aller Nahrungsmittel keine besonders schädlichen Auswirkungen auf die Blutausstrahlung nach sich. Wie wir in Bezug auf das Fasten gesehen haben, entnimmt der Körper seinen Geweben und Reserven die Stoffe, die zur Aufrechterhaltung einer normalen Blutausstrahlung notwendig sind. Selbstverständlich besteht diese Möglichkeit nur dort, wo Reserven vorhanden sind. Wenn diese erschöpft sind, was je nach Mensch nach einigen Tagen oder Wochen der Fall sein wird, kann die normale Blutzusammensetzung nicht mehr aufrechterhalten werden. Es werden sich dann Mängel herausbilden, aus denen schwere körperliche Beschwerden und tiefe Bewusstseinsveränderungen resultieren können. Wenn man statt des Fastens eine Monodiät befolgt, also eine Diät, bei der man nur eine einzige Art von Nahrungsmitteln verzehrt, zum Beispiel nur Äpfel oder nur Weintrauben oder nur Karotten, so hat der Körper seltsamerweise mehr Mühe, eine normale Blutzusammensetzung aufrechtzuerhalten, als wenn er überhaupt kein Nahrungsmittel erhalten würde. Das kommt daher, dass sich die verschiedenen Nahrungsmittel ergänzen und untereinander ausgleichen. Die Zufuhr alkalischer Lebensmittel gleicht zum Beispiel den Einfluss saurer Lebensmittel aus. Der Einfluss sehr süßer Nahrungsmittel wird durch salzige Nahrungsmittel im Gleichgewicht gehalten und so weiter. Wenn nur ein einziges Lebensmittel verzehrt wird, wie es bei Monodiäten der Fall ist, herrscht sein Einfluss vor und färbt die Blutausstrahlung stark. Um einen Ausgleich zu erreichen, muss der Organismus alle notwendigen Substanzen den eigenen Geweben entnehmen. Diese Aufgabe ist schwer zu erfüllen, denn es handelt sich nicht nur darum, die zur Wiederherstellung einer normalen Blutzusammensetzung benötigten Substanzen zu entnehmen, sondern außerdem darum, das Ungleichgewicht aufzuheben, das durch das im Übermaß genossene Lebensmittel verursacht wurde. Wenn dieses besonders stark ausgeprägte Charakteristiken besitzt, wird der Ausgleich kaum zu bewerkstelligen sein. Ähnliche Konsequenzen haben auch die zahlreichen einschränkenden Diäten, bei denen anstelle von einem Lebensmittel nur eine sehr begrenzte Anzahl von Lebensmitteln eingesetzt wird. Die einschränkenden Diäten mit einseitigem Weglassen bestimmter Nahrungsmittel müssen also vorsichtiger gehandhabt werden als die verschiedenen Abwandlungen der Ernährung, bei denen es nur um eine Steigerung oder Verminderung der Nahrungsmenge geht. Ein Ungleichgewicht in den Blutausstrahlungen tritt auch ein, wenn ein regelmäßig verzehrtes Lebensmittel plötzlich und endgültig aus der täglichen Ernährung herausgenommen wird. Die Schwierigkeit für den Körper besteht darin, ein Mittel zu finden, um die Ausstrahlung zu ersetzen, die bisher von diesem Lebensmittel unterstützt wurde. Unheilvoll kann es sein, wenn diese Ausstrahlung nicht durch ein anderes Lebensmittel oder eine Kombination von anderen ersetzt werden kann. Wenn man nur in chemischen Begriffen denkt, ist es mit Sicherheit immer möglich, eine Kombination von Lebensmitteln zu finden, die alle Vitamine, Proteine, Fette und so weiter des fehlenden Lebensmittels enthält. Aber die Praxis zeigt, dass diese Ersatzlösung nicht genügt. Die Lebensmittel sind mehr als die Summe ihrer chemischen Bestandteile. Sie besitzen eine besondere Art, eine eigene Ausstrahlung. Ja, und in der Folge, im zweiten Teil des 7. Kapitels, geht es dann als erstes um das Thema Vegetarismus und Blutausstrahlung. Und darüber mehr beim nächsten Mal.